Der Psalm 23 ist für mich ein ganz besonderer Psalm und ich merke es immer wieder, dass er für viele Menschen ein besonderer Psalm ist. Ich merke, dass es durch die Generation geht, ob man ein jüngerer Mensch, ein Mensch mittleren Alters oder ein älterer ist, dass es einen immer wieder stark anspricht, weil wir diesen Hirten, Gott, diesen guten Hirten in allen Tagen, in allen Jahren, in allen Phasen unseres Lebens immer wieder brauchen, in einer ganz unterschiedlichen Weise. Wenn man so ein junger Mensch ist, so ein Teenager, da braucht man einen ganz anderen Hirten, als wenn man dann vielleicht schon so ein paar Jahrzehnte gegangen ist, wenn man 70, 80 ist, aber immer wieder brauchen wir diesen guten Hirten. Ich habe diesen Psalm das letzte Mal gehört, auch ich habe ihn sogar gelesen, habe ich an einem Grab gestanden. Das ist jetzt 3 Wochen her. Und wir mussten eine Schwester aus unserer Gemeinde beerdigen, die vor ihrer Zeit heimgegangen ist. Es war ein erschreckender Unfall, eine erschreckende Sache, die passiert war. Es war nicht damit zu rechnen, sie war soweit gesund. Sie hatte vormittags noch angerufen bei ihren Eltern, sie kommt jetzt zum Essen, sie wollte von Erlangen nach Forchheim zu ihren Eltern fahren. 10 Minuten später ruft sie an, ich kann nicht, ich habe so schweres Atmen. Sie ruft selbst noch den Rettungswagen und da drin im Rettungswagen kollabiert sie und konnte nicht mehr zurückgeholt werden. Keine Stunde, das war vorbei gewesen mit einem Menschen vor seiner Zeit. Und diese Situation, dieses ist etwas, was auch in dem Bibeltext, der heute der Predigt zugrunde liegt, in gewisser Weise auch so passiert. Jemand ist vor seiner Zeit gegangen. Aber das ist ein Glück nicht die ganze Geschichte. Ich lese aus Lukas 7 die Geschichte von Jesus, der Jüngling von Nain. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu, berührte den Sarg und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet, der uns ans aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Eine besondere Geschichte, die einige Besonderheiten in sich hat. Jesus kommt also zu diesem Geschehen dazu. Viele sind mit ihm mit dabei und kommt zu diesem Trauerzug. Und es ist wirklich ein Drama. Es ist wirklich ein Drama. Es ist immer schlimm, wenn Menschen sterben, aber es gibt Umstände, die das Ganze noch verschlimmern. Sein junger Mensch ist gestorben. Hier steht Jüngling, wir können von einem Menschen, vielleicht um die 20, einem jungen Erwachsenen ausgehen, vielleicht auch 18, 19, es wird nicht ganz klar aus dem Text. Ich habe im Griechischen mal geschaut, es ist nicht das Wort für Kind, aber auch nicht für Erwachsene, es ist so ein junger Mensch eben, der aus dem Leben gegangen ist. Welch eine Traurigkeit. Und in dem und gleichzeitig ist es eine Witwe, die diesen Menschen betrauern muss. Und wenn man sich da ein bisschen reinversetzt in die Logik, dann merkt man schon, was hier eigentlich für ein Leid besteht. Denn wenn das ein Jüngling ist, kann diese Frau nicht so alt gewesen sein. Wenn der Jüngling vielleicht 20, 25 war, wird diese Frau bestimmt keine 50 gewesen sein. Und sie muss nicht nur ihr Kind loslassen, sondern ihren Ehemann hat sie schon beerdigen müssen. Welch ein Leid. Und es ist das einzige Kind, der einzige Sohn, der hier zu Grabe getragen wird. In Israel gibt es das, ist es sprichwörtlich für eine große Trauer zu sagen, es ist wie die Trauer um den einzigen Sohn, das einzige Kind. Welch ein Drama in dieser Situation. Und es gibt nicht die Situation, dass diese Frau jetzt zu Jesus kommt und ihn bittet, ihr zu helfen, sondern es scheint mir etwas zu sein, was einfach sich vorwärts bewegt, monoton. Aber Jesus kommt. Aber Jesus kommt zu ihr. Und es gibt kein Gespräch zwischen den beiden. Das ist interessant, auffällig. Oft wird zwischen Menschen, die Jesus heilt, dass dann ein Gespräch, Worte stattfinden. Hier passiert nichts. Jesus sagt nur, weine nicht. Weine nicht. Wahrscheinlich wird sie fassungslos gewesen sein, vielleicht halb benommen, dass sie mit diesem Trauerzug ganz vorne vorangegangen ist. Und Jesus sagt, weine nicht. Und Jesus handelt. Und in seiner Kraft kann er das Ganze ändern. Er fasst den Sarg an und dann heißt es, erst dann blieben die Träger stehen. Scheinbar hat er sich dazugestellt, ist mitgelaufen, hat das, diese Witwe angesprochen und irgendwie merken die Leute dann, dass irgendetwas passiert und die Träger bleiben stehen. Und dann kommt diese Kraft des rettenden Gottes in diesen ganzen Trauerzug. Und dieses ganze Dunkeln, dieses Leid, dieses Drama, kommt diese rettende Kraft Gottes durch Jesus. Und er sagt, Jüngling, steh auf. Und es passiert. Und alles verändert sich. Und es gibt manche Stellen, wo Jesus Großes tut, dass er von einem Dämon einer Macht befreit. Die Leute sind erstaunt, verwundert, heißt es. Oder er tut eine Heilung, die Leute sind erstaunt, verwundert. Aber hier gibt es nochmal etwas Besonderes, was auffällt, dass die Leute sagen, Gott hat sein Volk besucht. Gott hat sein Volk besucht. Warum sagen sie das? Die Logik, ich habe es gesagt, wie schlimm dieses Drama ist. Diese Frau, die keine 50 gewesen sein soll, ihren Mann schon beerdigt hat und nun ihr einziges Kind. Die ganze Stadt ist dabei, ist eine riesige Anteilnahme. Eine riesige Anteilnahme. Und ein Gefühl von, hat Gott verlassen? Witwenschaft im alten Israel war etwas, was manches Mal mit, ist hier irgendwas nicht in Ordnung, es war mit Schande verbunden, mit Dingen, es war also eine besondere Last. Und es hatte etwas von Gottverlassenheit. Hat Gott hier verstoßen? Was ist hier los? Aber indem Jesus es dann dreht, es dann wandelt, ist dieses Nein. Gott ist da, Gott hat sein Volk besucht. Gott ist wieder da. Denn das kommt in diesem Ganzen eben mit. Es ist eben nicht nur der Tod, sondern Tod heißt auch immer, Gott ist nicht da. Tod und Gott sind zwei Pole, die auseinanderliegen. So heißt es auch in der Offenbarung, dass auch der Tod in den Feuersee geworfen wird. Der Tod wird nicht mehr sein. Alles verändert. Gott hat sein Volk besucht. Was mich an der Geschichte wundert, ist, dass es gar keine Worte der Frau gibt, die vielleicht antwortet, danke oder irgendwie was. Es steht nichts hier in dem Text. Aber es steht dieses große Wort da. Gott hat sein Volk besucht. Den großen Propheten hat er aufstehen lassen. Was passiert da an der Stelle? Wir stellen uns die Szenerie nochmal vor. Es gibt zwei. Es gibt einen Leichenzug, der sich hier bewegt, geführt von einem Toten. Und es gibt einen Freudenzug, einen Lebenszug. Jesus ist nicht einfach alleine oder mit zwei Jüngern oder 12, was ich dabei, sondern von einer großen Menge heißt es hier. Am Anfang des Textes wird er verfolgt. Zwei große Züge treffen aufeinander. Der eine vom Toten, von einem Toten angeführt, getragen. Der andere Zug vom Fürst des Lebens angeführt. Welch eine Szenerie, was kommt da auseinander? Da sind die einen, da ist diese Dunkelheit, Traurigkeit, man will eigentlich nicht da sein. Wer in diesem Trauerzug hat wohl gedacht, ja, ich bin jetzt gerne hier, wer hat sich in dem Trauerzug wohl nicht gewünscht, ach, wäre ich doch jetzt an einem anderen Ort, aber ich will doch meinen Teil dazugeben. Und dann ist dieser Zug des Lebens da. Und sie erwarten das Leben. Danke, dass ich da bin. Ich freue mich, erwarte die Zukunft. Ich freue mich auf die Zukunft. Im Trauerzug fragt man, was wird morgen sein? Wie geht es weiter? Hat Gott uns vielleicht gar verlassen? Welch ein Leid. Man ist fassungslos. Und dann kommen diese zwei Züge aufeinander. Und es entsteht dieses gewaltige Bild. Gott ist stärker. Das Leben ist stärker. Das Licht ist stärker. Jesus ist stärker. Und aus dem Trauerzug wird ein Lobpreiszug, ein Zug, der das Lob Gottes erhebt. Welch ein Wandel, welch ein Wandel. Und Jesus, dem wir vertrauen dürfen, immer wieder, ihn immer wieder erheben dürfen. Ja, du bist der, der den Trauerzug zu einem Lebenszug machen kann. Das Weinen zu einem Lobgesang. Das Weinen zu einem Lobgesang. Kommt dir dieser Text oder dieses vielleicht irgendwie bekannt vor? Ich liebe die Texte aus dem Jesaja, wo der Messias angekündigt wird. Und wir loben Jesus zu Recht als den Retter von Sünde, Tod und Teufel. Aber er ist noch mehr. Ich lese euch mal aus Jesaja 61 ein paar Verse, wo über den Messias gesprochen wird. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Und nun geht es weiter, ich möchte bei uns unterstreichen, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ich lese den letzten Vers nochmal. Zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Jesus, der sich der Trauer stellt, der das Traurige wegnehmen will. Ich bin jetzt noch keine 80 Jahre alt, mein Leben ist noch nicht so lang, aber es hat gereicht, auch manche Traurigkeit zu erfahren. Und ich weiß, wie Trauer ein Leben bewegen kann, auch ein Leben stark bedecken kann. Persönlich habe ich es erlebt in jungen Jahren, dass meine Mutter verstorben ist, war eine schnell verlaufende Krebserkrankung. Und mit 14 war sie gestorben. Als ich 14 war, war sie gestorben. Eine Trauer, die weiter unsere Familie bestimmt hat. Und auch ich persönlich merke bis heute das immer wieder. Trauer, der Verlust, schlimme Dinge, die passieren können, auf uns liegen, weiter und weiter und weiter. Aber Jesus ist auch gekommen, dass hier ein neuer Geist reinkommen kann. Dass ein Trauergewand ausgezogen werden kann und Freude angezogen werden kann. Dass neues Licht kommen kann, wo Dunkelheit ist, wie eine Decke drauf liegt. Und das passiert hier in dieser Geschichte, in dieser wunderbaren Geschichte. Und es ist interessant, der tiefe Fokus dieser Geschichte liegt weniger darauf, dass ein Mensch auferweckt wird. Der tiefere Fokus und auch was Jesu Handeln auslöst, heißt, er sah sie, die Frau, und es jammerte ihn. Er hat sie gesehen und es jammerte ihn. Und das löst sein Handeln aus, dass er diesen jungen Menschen neu erweckt. Ich will noch mal genauer auf diese Frau, auf diese Witwe gucken. Hat sie eigentlich geglaubt? Hat sie Gott gesucht? Weil das ist doch die Verheißung, dass Gott auf unseren Glauben antwortet, dass wir ihm vertrauen sollen, dass er dann unser Retter ist. Hat diese Frau eigentlich vertraut, geglaubt, sodass Jesus darauf antwortet und kam? Bevor ich diese Frage beantworte, will ich ein paar Verse in diesem Kapitel in Lukas 7 zurückgucken. Es ist manchmal ganz interessant, wenn man eine Bibelstelle, eine Geschichte tiefer verstehen will, zu gucken, wie steht sie denn im Kontext, wie ist sie denn eingebunden, was steht denn vielleicht davor der Geschichte, was steht danach. Und es ist sehr interessant, was hier davor steht. Davor geht es um den Hauptmann von Kapernaum. Eine wirklich beeindruckende, ups, jetzt habe ich mich hier verblättert, eine beeindruckende Geschichte, der Hauptmann von Kapernaum. Ich werde sie einfach mal in freien Worten erzählen. Das ist ein römischer Hauptmann, der einen kranken Knecht hat. Und er wünscht sich, dass der gesund wird. Und er hat es, ihm ist es möglich, Älteste der Juden zu Jesus zu senden. Er ist eigentlich ein heidnischer Hauptmann, aber er hat so eine gute Beziehung zu den Ältesten der Juden, dass er sie senden kann. Wo kommt das her? Er hat auch so viel Geld, dass er ihnen eine Synagoge gebaut hat, heißt es im Text. Die Ältesten, als sie zu Jesus kommen, erzählen sie ihm das. Der ganz vertrauen, ist ein toller Mann, der hat eine Synagoge für uns gebaut, der ist wohlhabend, der ist reich, der hat die Gunst bei den Juden und lässt zu Jesus schicken. Und Jesus ist dann auf dem Weg und lässt sich rufen, will da hingehen, ist noch gar nicht ganz da, kommen Freunde dieses Hauptmanns. Er hat nicht nur die Gunst, aber den Ältesten, er hat auch wirklich Freunde, die hier in der Bibel als Freunde bezeichnet werden, fällt auf, taucht nicht oft auf in der Schrift sowas. Er hat Freunde, die Jesus in Empfang nehmen, lange bevor er da ist, und er lässt dir ausrichten, du musst gar nicht kommen, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Haus trittst und so weiter. Und dann, Jesus ist beeindruckt, und wie ist denn das? Und dann herkommt noch ein Gespräch zwischen dem Hauptmann und ihm und ich stehe unter Obrigkeit, du stehst unter Obrigkeit, wenn ich was sage, passiert was, wenn du was sagst. Und Jesus am Ende sagt nur, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Dieser Mann hat Glauben, er lebt in Unterordnung, in Demut vor Gott, er ist reich, er hat Gunst, hat Knechte und hat auch ein Herz, das liebt. Weil wenn er so reich und wohlhabend ist, der hätte das Problem, ich habe einen kranken Knecht, hätte er auch anders lösen können. Aber es bedeutet ihm viel. Das ist ein wirklich starker, ein wirklich reicher Mann. Auch ein Beispiel, dass Reichtum und Stärke mit Stolz nicht zusammengehen müssen. Das ist die Geschichte vor dieser Geschichte mit dem Jüngling zu Nein. Da steht dieser Starke, der eigentlich so viel hat und sich trotzdem entsprechend so an Jesus wendet. Er wird gesegnet. So, nun komme ich wieder zu der Witwe zurück. Es ist so anders. Es ist wie, als wenn so zwei Pole da sind. Ganz dunkel, ganz Licht. Der eine reich, hat alles, viele Unterstützer. Die Witwe ist ganz allein. Sie ist ganz allein. Es scheint auch niemand bei ihr zu gehen, irgendwie, der sie vielleicht irgendwie hält oder sonst was. Es ist einfach so ein Bild von Einsamkeit und so ein großes Schwarzes. Kommt zu der Frage zurück, hat diese Witwe geglaubt? Vielleicht hat sie das mal. Wahrscheinlich hat sie das mal. Aber die Frage ist, kann sie es noch? Kann sie es noch? Oder hat das, was passiert ist, sie so zu Boden geworfen, dass mit dem, dass ihr Kind gestorben ist, auch sie eigentlich mitgestorben ist? Indem sie ihr Kind verloren hat, mit all dem Drama drumherum, sie eigentlich auch ihren Glauben verloren hat. So große Armut, wenn zu dem Leid auch dass der Verlust von Glauben kommt, echte Verlorenheit. Aber Jesus hat sie gesehen. Es jammerte ihn, er hat Erbarmen, er sieht sie, er sieht wirklich, wie es hier ist und was los ist. Und Jesus geht hin. Und diesen wunderbaren Jesus, der sieht, der dich sieht, dieser Jesus, der sich erbarmt, den möchte ich dir heute vor Augen malen, den möchte ich dir heute groß machen, dass du vielleicht ganz neu auf ihn schaust. Halleluja, er ist der, der uns die Sünde vergibt. Halleluja, er ist der, der uns das ewige Leben geben möchte, der uns frei machen möchte von Bindungen und so weiter. Aber ist auch der, der uns die Traurigkeit wegnehmen möchte, der die Tränen abwischen möchte, der einem betrübten Geist, wie es in Jesaja heißt, ein Lob, also Gewänder des Lobpreises wieder eine Freude anziehen möchte. Und was er hier wirklich wieder tut. Mit diesem Tod des Kindes war für diese Frau praktisch auch die Freude, der Glaube, wie Gott selbst aus ihrem Leben gegangen. Aber indem Jesus dann handelt und rettet, ist es, als wenn Gott zurückkommt. Zum Ende dieser Predigt möchte ich dich fragen, wo stehst du heute Morgen? Wo stehst du in dieser Geschichte? Oder wenn du einen Platz in der Geschichte einnehmen müsstest, wo wäre dein Platz? Du kommst aus einem Leben, das etwas mit dir gemacht hat, wo du etwas erlebt hast. Wo findest du dich in dieser Geschichte wieder? Ist vielleicht in deinem Umfeld jemand, der große Not erlebt hat? Aber es ist wie mit dieser Witwe. Man kann eigentlich nicht helfen, weil man kann nichts zurückgeben. Das Besondere, was Jesus geschafft hat. Er hat ihn eben nicht nur lebendig gemacht, sondern es ist in Vers 15 interessant, da steht ja, und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden und Jesus gab ihm seiner Mutter. Diese Geschichte würde vollkommen auskommen ohne und Jesus gab ihm seiner Mutter. Es wäre trotzdem eine herrliche Geschichte, eine Geschichte, die Gott verherrlicht, aber das steht extra und Jesus gab ihm seiner Mutter. Vielleicht war sie so geschockt, dass auch wenn er jetzt wieder lebt, sie es trotzdem nicht annehmen kann. Ich habe das erlebt bei diesem, was ich eingangs erzählt habe, dieser Todesfall bei uns in der Gemeinde. Da war so viel Schock, gar nicht mehr zu. Ist jetzt wirklich, ist sie wirklich da? Es war auch eine Tochter. Irgendwie war immer, ist sie noch da, ist sie nicht da? Aber dann auch nicht trauern können. Aber genauso, wenn sich das Blatt auch wendet, an dem Schock gefangen zu sein, aber hier steht, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Er gibt zurück, dass sie ihn wirklich zurückempfangen kann. Dass sich alles verändert. Aber du kannst es vielleicht nicht. Ich erlebe auch manchmal persönlich diese Ohnmacht, dass ich mit Leid konfrontiert werde, privat oder im Dienst, und ich kann nichts wirklich machen. Aber sich an Jesus zu hängen, aber du kannst es, auf ihn zu vertrauen. Oder gehst du in der Geschichte, in diesem Trauerzug vielleicht mit? Und du hast vielleicht manches erlebt. Die meisten, die heute hier sind, sind schon ein Stück älter, haben anderes erlebt und werden auch manchen Verlust erlebt haben. Bist du vielleicht auch so, dass du ein bisschen wie in diesem Trauerzug mitgehst und das, was du erlebt hast in deinem Leben, hat doch draufgeladen und kann es vielleicht heute ein Moment sein zu sagen, er ist der Lebende, er führt ins Leben. Ich schaue neu auf Jesus und er vergibt nicht nur meine Schuld, er ist auch der Tröster. Er ist der, der mir diese Last abnimmt, der die Traurigkeit wegnimmt. Irgendwann ist mir das mal aufgefallen in Jesaja 61, weil ich auch sehr tief so geprägt bin. Jesus ist der, der uns die Sünden vergibt, die Schuld vergibt. Halleluja, super. Aber das andere brauchen wir eben auch. Und genauso steht es in Jesaja 61. Er kümmert sich um die Trauernden. Er kümmert sich um dich und mich, wo wir trauern. Und wo wir dieses neue Leben brauchen, diese neue Freude brauchen. Und das ist vielleicht sogar eine Botschaft, sogar mehr für Menschen, die älter sind, weil sie mehr erlebt haben. Umso schlimmer, wenn es manchmal für Jüngere genauso ist. Wer weiß, wie es da bei diesen Menschen in Rumänien ist, die dieses Schicksal da erlebt haben. Wo stehst du in dieser Geschichte? Oder bist du vielleicht jemand, der doch einfach durch Gnade Gottes, durch Wirken Gottes, glücklicherweise mit Trauer gar nicht so viel zu tun hat? Dass du in diesem Zug mit Jesus mitgehst in dieser Geschichte, er ist groß, ich bin begeistert, was er morgen tut. Dann lass dich rufen, weiter Bote zu sein, anderen davon zu berichten, von diesem Jesus, der wirklich verändern kann, der ein neues Lachen geben, eine neue Freude geben kann, ein neues Ja innerlich zum Leben geben kann. Wow, Gott hat sein Volk besucht. Halleluja.